Der Telegrammblock. Vor mir liegt ein Pack Blätter, durch zwei Kartonstücke zusammengehalten und auf sonderbare Weise geheftet. Statt des dünnen Heftdrahtes hat man dicken Eisendraht genommen, etwa von der Art, wie er an den Kochgeschirren der Soldaten befestigt war. Es sind blau gedruckte Formulare. Station, angenommen am, aufgenommen am, befördert am. Telegrammformulare. Telegramme der Station Neuflies, Fernsprüche vom 30.09.1918, 11.56 Uhr vormittags bis 30.09.1918, 11.50 Uhr nachmittags. Am 1. Oktober des Jahres 1918, nachmittags um 5 Uhr, erhielt ein französischer Offizier in der Gegend des Chemin des Dames den Befehl zu erkunden, was sich in der Strohmiete zwischen den beiderseitigen Horchposten im Niemandslande befände. Die Horchposten lagen an dieser Stelle ungefähr 30 Meter auseinander, die Gräben an 100. Es war schon dunkel, als die Patrouille ihren Weg antrat. In der Miete stak ein deutscher Telegraphist. Er hob, als er der Fremden ansichtig wurde, den Revolver. Der Franzose war schneller und schoss zuerst. »Es war ein großer, rothaariger Mensch«, sagt der Offizier, der neben mir sitzt. »Er trug eine Brille und war gleich tot. Diesen Block habe ich ihm abgenommen.« Der Block enthielt keine militärischen Geheimnisse. Man hat ihn dem Franzosen als Andenken gelassen. Urlaubsgesuche, Ablehnung und Bewilligung von Urlaubsgesuchen in der Mitte einer jener verlogenen Berichte der deutschen obersten Heeresleitung, die durch 4,5 Jahre unentwiegt siegte, ununterbrochen, von der Marnschlacht an bis zum letzten Tage, bis zur Desertion ihres obersten Kriegsherrn und seines Sohnes. Örtliche Einbruchstellen wurden im Gegenstoß wieder gesäubert. Welche Reinmache, Frauen! Dieser ganze Dienstkram ist, mit Ausnahme der mit Fernschreiber aufgenommenen Münchhausen-Iade des Hauptquartiers, fein säuberlich mit der Hand geschrieben. Gefreiter Brannhalter erbittet Nachurlaub wegen Todesfall Bruder, Bürgermeister Sprottau, steht da zu lesen. Irgend so ein uniformiertes Stück Unglück hatte zwar das Recht, seine Familie sterben zu sehen, aber zur Beerdigung hatte er doch erst auf ein Amtszimmer zu laufen und sich alles Mögliche bescheinigen zu lassen. Dass es ihn gab, dass es das Amtszimmer gab, dass Tote tot sind und auch mitunter beerdigt werden. Laufende Nummer, Name, Dienstgrad. Es war alles in schönster Ordnung. Der Block ist musterhaft geführt. Da fehlt kein Vermerk der Aufsicht, der Vorgesetzten. Sogar der Gummistempel ist da, ohne den man heute keinen Krieg führen kann. Erste Batterie, Fußartilleriebataillon 124. Und soweit wäre alles gut, wenn die letzte Seite nicht wäre. Auf der letzten Seite sind noch alle Spalten genau ausgefüllt. Die Zeit- und Ortsangaben, die Namen des Telefonisten, das Datum. Unten steht noch »An Absender zurück« mit Angabe »Welches Vernot«, aber da ist kein Text mehr. Anstelle des Textes finde ich viele missgestaltete braune Flecke, Spuren einer Flüssigkeit, die auf das Blatt gespritzt sein muss. »Was ist das?« frage ich den Offizier. Er sagt es. Der Telegraphist muss den Block gerade in der Hand gehalten haben. Er fiel offenbar auf den Block. Da, wo der Text stehen müsste, sind nun die Flecke. Weiter hatte er an diesem Tag nichts mehr zu bemerken. Der Mörder sitzt neben mir. Es ist ein honetter Mann, Leiter eines Textilunternehmens, ein anständiger Kaufmann von reputierlichem Äußern, ein Mann, dem niemand einen Mord zutraute, er sich auch nicht. Er erzählt die Ereignisse des 1. Oktober durchaus nicht ruhmredig. »Es war einfach Notwehr«, sagt er. »Er oder ich? Einer war geliefert. Sie hätten an meiner Stelle gerade so gehandelt.« »Ja, es war ein anonymer Mord, ein Mord in der Kollektivität. Ein Massenmörder hat, wenn er 8 Personen mordet, eine Idee, wahrscheinlich eine irrsinnige. Dies hier war die irrsinnig gewordene Ideenlosigkeit. Man kommt von der Patrouille zurück, bekommt ein Bändchen angeheftet, lässt sich entlausen und hat eine etwas trübe Erinnerung. Er oder ich. Und wenn ich nun den Ermordeten kennte, wenn er vielleicht mein Freund gewesen wäre, so stände ich neben einem Mörder, dem ich nichts tun dürfte. Denn jetzt ist Friede, der Mann hat seine Pflicht getan, und es hätte nur einer kleinen Wendung durch Gottes Fügung bedurft, so säße ich jetzt vielleicht in Sprottau neben einem rotblonden großen Burschen mit Brille, der mir erzählte, also am 1. Oktober, nachmittags, da kommen drei Franzosen in die Strohmiete, und eine Frau schleppte in Paris ihr zerbrochenes Leben weiter, wie jetzt eine in Sprottau. Vor 14 Jahren fing es an und ist doch schon halb vergessen. Nicht ganz, denn emsig probieren auf allen Seiten die Chemie des Krieges neue Apparate und schmieren die alte Gesinnung mit dem schmutzigen Öl des Patriotismus. Paraden, Orden, Gas, Wachtmeister mit den Generalsabzeichen, gefährliche, in Freiheit lebende Irre. Und so wie sich ein Hexengericht im tiefsten verletzt gefühlt haben mag, als Friedrich von Spee jene Blutorgien bekämpfte, damit an den Grundlagen des Staates rüttelnd, so glauben heute nicht nur die Nutznießer der Abdeckereien, sondern Philosophen, Zeitungsleute, Dichter, Kaufleute, dass das so sein muss. Und es muss so sein, weil die Geschäfte daran hängen. Keine illustrierte Zeitung, kein großes Blatt, kein Verlag wagt, gegen die Interessenten dieser Industrien zu sprechen. Was weiß die junge Generation von den Schrecken des Krieges? Wer sagt's ihr so oft, wie's nötig ist, also immer wieder? Wunderschöne ausgeklügelte Resolutionen bezeugen das taktische Verständnis der Klugschnacker. Das Triviale, das wirksam Banale ist fast nur auf der anderen Seite. Es gibt ein geistiges Mittel, es ist das Rezept Victor Hugos. Déshonorant la guerre.